Ja, dann schauen wir mal, wo er hin möchte mit uns, dieser Jesus. Wer ihm folgen möchte, der braucht ja auf jeden Fall zwei Dinge. Der braucht einen festen Blick auf ihn und er braucht offene Ohren für sein Wort, um zu hören, was er sagt. Und deswegen möchten wir gemeinsam uns Zeit nehmen, auf ihn zu hören, indem wir aus seinem Wort lesen und sagen, Heiliger Geist, hilf du uns zu verstehen, was wir dort lesen und hören. Wir lesen gemeinsam, wenn du deine Bibel dabei hast, lade ich dich ein aufzuschlagen, im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Und für uns liest heute Morgen hier vorne der Udo.
Guten Morgen zusammen. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Entschuldigung. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube, in denselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so sind auch Christus, denn wir durch deinen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt.
Heiliger Geist, sprich du zu uns. Durch das Wort Gottes, das wir gehört haben, lass es in unserem Herzen auf fruchtbaren Boden fallen, Wurzeln schlagen, uns verändern, lass uns wachsen darin und zu dir ähnlicher werden. Amen. Ja, das ist ja eigentlich einer der Lieblingstexte jeder Pfingstgemeinde, oder? So eine der klassischen Auflistungen im Neuen Testament, wo es über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen wird. Gaben, von denen wir glauben, dass sie nicht nur irgendwie geschichtliche Tatsachen sind, sondern dass sie hier und heute noch erlebbar sind durch denselben Heiligen Geist, der unverändert ist. Mit diesem Text fangen wir eine neue Reihe an. Mit diesem Text fangen wir an, darüber zu reden, über ein Thema, das uns eigentlich schon eine Weile beschäftigt hat. Wir haben über Kleingruppen geredet, darüber, dass wir in der Gemeinde nicht nur im großen Ganzen hier am Sonntags in einer Veranstaltung nebeneinander sitzen wollen, sondern intensiv in Gruppen miteinander leben. Und da reden wir ja nicht über irgendwelche Gruppen, da reden wir über Gruppen, in denen ein Leben stattfindet, geprägt durch eben diesen Heiligen Geist. Wir reden über Gruppen, wo jeder seinen Platz hat mit den Gaben, die Gott ihm geschenkt wird. Wir haben eigentlich einen Traum, um den es geht. Wir träumen von Gruppen, wo jeder gebraucht wird und seinen Platz hat. Wir träumen von Gruppen, wo wir das, was wir haben, miteinander und mit anderen teilen. Wir träumen von Gruppen, wo jeder den anderen lieb hat, und zwar so, wie Jesus uns das vorgemacht hat. Wir träumen von Gruppen, wo wir unseren Glauben mit Leidenschaft leben können. Wir träumen von Gruppen, wo wir Zeiten der Anbetung haben, die so tief gehen, dass wir von Gott berührt werden und gestärkt von ihm weggehen. Wir träumen von Gruppen, die nicht nur eine Pflichtveranstaltung sind, weil der Pastor halt gesagt hat, jetzt muss man auch noch in eine Gruppe gehen, sondern die eine Bereicherung für die Menschen sind, die in der Gruppe sind. Wir träumen von Kleingruppenleitern, auch darüber haben wir geredet, die dienen und andere ermutigen, sich mit einzubringen zur Ehre Gottes. So davon träumen wir. Von einer Gemeinde, die aus solchen Gruppen besteht und die wächst und wo wir zusammen wächst, was zusammengehört und darüber hinaus sich multipliziert. Darüber haben wir auch seit Wochen in unserem Kleingruppenseminar immer wieder geredet. So sieht die ideale Gruppe aus. Ich habe das mal mit so ein paar Schlagworten hier zusammengefasst. Wer schon länger dabei ist, hat die vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Wir haben vor einiger Zeit ein sogenanntes Gemeindeprofil erstellt, wo wir herausgefunden haben, wo müssen wir wachsen als Gemeinde. Da standen ganz ähnliche Schlagworte drin. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass eine Kleingruppe dann so eine Mini-Kopie der Gemeinde ist. Im Gegenteil, die dabei waren im Kleingruppenseminar, wissen, ich würde es am liebsten jeden Kleingruppenleiter 100-mal schreiben lassen. Eine Kleingruppe ist kein Mini-Gottesdienst, ja, damit sich jeder merkt. Aber das soll zeigen, dass die gleichen Anliegen da trotzdem mitstellen. So könnte eine ideale Gruppe aussehen. Und das weiß ich nicht, wir haben ganz verschiedene Gruppen hier in der Gemeinde, ich war nicht in jeder von ihnen schon, aber ich habe den Verdacht, dass so manche jetzt hier drin sitzt und sich am Kopf kratzt und sagt, naja, das ist ein schönes Ziel, ne? Warum funktioniert denn das eigentlich nicht? Warum können wir nicht einfach beschließen, wir machen jetzt lauter solche Gruppen und dann machen wir halt lauter solche Gruppen? Wenig überraschend ist das Problem ganz einfach auf den Punkt zu bringen. In der Bibel heißt es Sünde. Sünde, die Bibel verwendet im Griechischen immer wieder das Wort hamartia, das heißt wörtlich Zielverfehlung, am Ziel vorbeischießen. Die Grundbegrifflichkeit der Sünde in der Bibel ist ein sich nicht ausrichten nach Gottes Willen. So ein Leben nach eigenen Maßstäben, nach dem, was ich für wichtig halte. Und es mag ja alles sehr gut und ehrbar sein, was ich für wichtig halte. Aber ein Nichtfragen nach dem, was Gott will. Das ist ja ganz mutig, wenn es Leute gibt, die sogar sagen, Herr, ich lege mal einfach den zukünftigen Namen meiner Ehefrau in deine Hand. Auch wenn es da sicher auch noch andere Methoden gibt, den zu finden. Aber das diskutieren wir jetzt gar nicht weiter an dieser Stelle. Sünde ist das Grundproblem, warum das nicht funktioniert. Weil egal wie du Sünde jetzt genau definierst, du wirst in der Bibel relativ schnell beobachten, dass Sünde eine zentrale Auswirkung hat. Sie zerstört das Wesentliche, wofür Gott uns Menschen geschaffen hat, nämlich Gemeinschaft. Das war ja Gottes Idee von Anfang an, dass er sagt, lass uns Menschen machen und dass er sich vorstellt, wie Gemeinschaft stattfindet zwischen Gott und Menschen, zwischen Mensch und Mensch, wie es da so verschiedene Richtungen gibt, wie liebevolle Gemeinschaft miteinander gelebt wird und dann kommt Sünde und zerstört das alles. Mal, um das mal auf den Punkt zu bringen, mit dem, was Jesus uns als wichtigstes Gebot hinlegt, und da sieht man es ganz schnell. Ne? Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Und dann kommt Sünde dazwischen und das funktioniert schon mal nicht. Die Gemeinschaft geht nicht mit Sünde. Und dann sagt Jesus, es geht ja noch weiter. Es gibt ein zweites Gebot, das dem gleich ist, nämlich liebe deine Mitmenschen. Und dann kommt Sünde dazwischen und es funktioniert nicht. Das zerstört unsere Beziehungen, die wir miteinander haben. Weil wir andere Maßstäbe anwenden, weil wir nur auf uns selber schauen, weil die Dinge, die mir wichtig sind, vielleicht nicht die Dinge sind, die dir wichtig sind und weil wir dann nicht miteinander können. Und dann sind wir ja immer noch nicht fertig mit dem, was Jesus sagt. Denn er sagt ja nicht nur, liebe deine Mitmenschen, sondern sagt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und wenn du genau hinschaust, dann funktioniert auch das nicht mehr, weil die Sünde es zerstört. Grundlegendes Problem der Sünde ist, dass sie Gemeinschaft zerstört, dass sie Menschen isoliert und für sich selber stellt. Und dass sie überall da dazwischen kommt, wo es funktionieren könnte, zwischen uns und zwischen uns und Gott. Und das heißt, wir müssen mit diesem Problem der Sünde fertig werden, irgendwie. Wir kommen da nicht drum rum. Auch in der Zeit wie heute, wo man so ungern über Sünde redet. Das ist immer so eine Sache. Ich meine, da gibt es ein paar Sachen, wie man damit ganz schnell fertig werden kann mit Sünde. Ne? Die eine ist, wir reden einfach gar nicht drüber. Wir tun so, als wäre das kein Problem. Wir reden nur noch über Liebe und über ein tolles Miteinander und tun so, als gäbe es dieses Ding nicht. Dann fühlen wir uns nicht schlecht dabei, aber es wird uns nicht weiterbringen, weil unsere Gemeinschaft, von der wir reden, eben nicht funktionieren wird. Die andere ist, wir beschränken uns einfach auf die Sünden, mit denen wir kein Problem haben. Ja? Wir suchen einfach ein paar raus. Mord und Totschlag, ich bin froh, heute sagen zu können, dass ich noch niemand umgebracht habe in meinem Leben. Also ist Sünde kein Problem für mich, versteht ihr? Ja, das ist ja nur das Problem von anderen. Und da kann man noch ein paar andere dranhängen. Und wir, gerade im evangelikalen Bereich, wir sind da auch sehr gut, so ein paar Lieblingssünden rauszusuchen. Meistens sind es dann tragischerweise immer die gleichen: Homosexualität, Abtreibung, Sex vor der Ehe, sowas in der Art. Ne? Und sagen, okay, gut, damit habe ich kein Problem. Also Sünde, kann ich locker drüber reden. Ne? Aber das bringt mir ja nichts, Dinge einfach wegzureden. Das ist, wenn das das Grundproblem ist, das zwischen mir und all dem steht, was Gott sich vorgestellt hat, für mich und für mein Miteinander mit dir und mein Miteinander mit Gott, dann muss ich mit diesem Problem fertig werden. Glücklicherweise muss ich das nicht allein. Wir kommen gerade von Ostern und wir haben gefeiert, dass Jesus Christus die Sünde ans Kreuz getragen hat. Das hat er gemacht, das hätte ich nie gekonnt. Aber er hat's getan, meine Sünde getragen. In ihm finde ich Vergebung meiner Sünden. Das ist was anderes, als Sünde wegzureden. Vergebung deswegen, weil er sie weggetragen hat. Und das macht einen großen Unterschied. Aber trotzdem stellt sich mir dann noch die Frage, was ist mit den Auswirkungen von Sünde? Auch von dem, was ich immer wieder falsch mache, auch nach Ostern noch falsch mache. In meinem Leben, in unserem Leben, in unserem Miteinander und in unserem Miteinander mit Gott. Wir sind also noch nicht fertig mit dieser Sündenfrage. Und dann sind wir heute im 21. Jahrhundert ja in der guten Position, dass wir zurückblicken auf eine lange Zeit von Menschen, die vor uns gegangen sind in diesem Weg mit Jesus Christus und die sich Gedanken darüber gemacht hat. Und auf deren Schultern wir heute stehen können und sagen, was haben die denn gelernt über Sünde? Und ich möchte euch gerne heute einen vorstellen, von dem habt ihr vielleicht noch nicht gehört. Das war Evagrius von Pontus. Gibt es irgendjemand hier, wo sagt, ja wunderbar, klar, kein Problem, kenne ich, ja? Evagrius von Pontus hat so um das Jahr 350 nach Christus gelebt. War einer der frühen Mönche, bevor das so überhaupt organisiert war. Ein Mensch, der beschlossen hat, ich stelle mein Leben ganz in den Dienst Gottes und ich ziehe mich zurück von allem dem, was mich irgendwie ablenken könnte von dem. Es ist kein Lebensmodell, das ich jedem empfehlen möchte. Aber es ist stark zu sehen, wie es Menschen gibt, die das Leben für Gott und die dann auch große Dinge tun für Gott. Evagrius war so einer, der hat in der Wüste gelebt, in Ägypten, nicht völlig zurückgezogen, denn in seiner Nähe gab es andere, die auf ähnliche Art und Weise gelebt haben. Und mit denen hat er sich auch immer wieder unterhalten über Themen des Glaubens. Und weil Evagrius ein gebildeter Mann war, der hat Theologie studiert bei einem der großen Theologen seiner Zeit, hat er für seine Mönchsbrüder ein Hilfsmittel zusammengestellt. Er hat so eine Art Checkliste geschrieben, wo man sich selber prüfen kann vor Gott und überlegen, wo sind denn die Punkte in meinem Leben, wo es nicht in Ordnung sind. Es gibt natürlich viele Punkte, die man aufzählen könnte. Wenn man mal die Sündenlisten des Neuen Testaments zusammenstellt, dann wird das ziemlich lang. Ich habe das mal gemacht mit Excel-Tabelle und allem. Ne? Also das ist eine ganz spannende Sache. Und vielleicht waren manche von euch da sogar vorbei vor vielen Jahren, denn dann haben wir nämlich mal am Karfreitag diese ganzen Sünden aus dem Neuen Testament genommen und haben sie miteinander ans Kreuz genagelt. Das war auch eine spannende Sache. Ne? Evagrius hat sich all diese Sachen angestellt und festgestellt, naja, eigentlich kann man da so Gruppen bilden. Eigentlich gibt es viele Sünden, die sind ähnlich wie andere Sünden. Beziehungsweise es gibt so Grundhaltungen, die stehen da dahinter. Da gibt es Sachen, die gehören zusammen. Und er hat dann irgendwann zusammengezählt und festgestellt, so, es gibt so 8 große Gruppen, die man zusammenstellen kann. Stolz, Völlerei, Traurigkeit, Eitelkeit, Gier, Wut, Trägheit und Wollust. Das waren so seine Überschriften über dem Ganzen. Einer seiner Schüler, Johannes Cassian, auch jemand, den man aus der Kirchengeschichte kennt, hat es dann mitgenommen in die westliche Welt, wo diese Gedanken aufgegriffen worden sind, unter anderem von Benedikt, dem Gründer des westlichen Mönchtums, und von einem ganz berühmten Theologen der damaligen Zeit, Gregor dem Großen. Der hat sich die Liste nochmal genauer angeguckt. Na, feststellt, naja, also genau, eigentlich kann man das nochmal ein bisschen zusammenfassen und hat Traurigkeit mit unter die Trägheit geordnet und die Eitelkeit mit zum Stolz und hat festgestellt, es gibt eigentlich noch eine Sünde, die im Neuen Testament ganz oft auftaucht und die noch fehlt in dieser Liste und das ist der Neid. Den hat er noch hinzugefügt und er hat auch noch festgestellt, dass es in der Liste so einen Favoriten gibt, weil er sagt, Stolz ist eigentlich die Wurzel alles Bösen, aus dem kommt alles andere. Das Ganze ging dann weiter durch die Geschichte der christlichen Kirche. Thomas von Aquin im Mittelalter war ein ganz großer, der das mit in sein theologisches Hauptwerk mit aufgenommen hat. Andere haben es weiter verbreitet, wenn ihr die göttliche Komödie von Dante kennt, so eines der großen Werke der damaligen Zeit, da kommt diese Liste mit vor. So, das war jetzt ein Ausflug in die Kirchengeschichte. Und ohne dass ich Gedanken lesen kann, habe ich den Verdacht, dass durch manche Köpfe jetzt so ein großes Aber ging, jetzt gerade. Ich bring's mal mit einem Satz auf den Punkt, das ist doch katholisch. Und an dieser Stelle möchte ich mal mit größtem Respekt und Wertschätzung meine zwei katholischen Freunde begrüßen, die heute Morgen hier sind, Georg und Petra Lolleberg. Schön, dass ihr da seid, auch noch gerade bei diesem Thema. Und möchte darauf hinweisen, dass es nicht ausreicht, das Thema mit so einem Satz einfach auf die Seite wischen zu wollen. Also man darf sich ruhig vor Augen führen, dass unsere Geschwister ungefähr 1300 Jahre sich mit dieser Frage rumgeschlagen haben und ernsthaft darüber nachgedacht haben, weil sie irgendwie einen Ansatz gesucht haben, um fertig zu werden mit diesem Thema Sünde. Übrigens, in neuerer Zeit wird das Thema immer wieder aufgegriffen, darunter auch von uns so geläufigen Namen wie Billy Graham. Und der ist wirklich nicht katholisch. Der hat ein Buch geschrieben 1963, Christus bricht Ketten, und das Thema ist genau diese Liste. Wie man die nennen will, diese Liste, ist eine ganz andere Frage, aber ich glaube, dass die uns ein Stück weit weiterhelfen könnte. Und zwar auch ganz konkret, wenn wir sie mit reinnehmen, mal in unserem Traum vom Miteinander in einer kleinen Gruppe oder anderswo, der ja so aussieht. Und mal angucken, was passiert, wenn Sünde da eindringt in dieses ideale Bild vom Miteinander. Da wird dann plötzlich aus der Idee, ich brauche die anderen für ein Miteinander, wird ich habe das Gleiche wie andere verdient. Und wir sind beim Neid. Aus Teile wird, was du empfangen hast, wird, ich brauche mehr für mich. Und wir sind bei der Gier. Aus Reiß die Mauern der Trennung nieder wird, ich hasse diejenigen, die mir Unrecht getan haben. Und wir sind bei der Wut. Aus Liebe Gott mit Herz und Verstand und mit Seele und mit allem, was du bist, wird, boah, mich kümmert das alles sowieso nicht. Und wir sind bei der Trägheit. Aus Richte deine ganze Hingabe auf den Herrn wird, ich benutze andere zu meiner eigenen Erhebung und wir sind bei der Wollust. Aus Halte in allen Dingen Maß wird, ich muss selbst erst mal satt werden und wir sind bei der Völlerei. Und aus Lass den anderen wachsen wird, ich bin besser als jeder andere und wir sind beim Stolz. Und wieder hat die Sünde alles von dem kaputt gemacht, was Gemeinschaft eigentlich ausmacht. Wir sind also nicht fertig mit diesem Thema. Was machen wir jetzt mit der Sünde? Auch an dieser Stelle ist es nochmal ganz spannend, mal so das große Ganze der Christenheit anzugucken und auch festzustellen, dass es in den völlig unterschiedlichen Gruppierungen und Gemeinden und Kirchen der Christenheit ganz unterschiedliche Ansätze und Blickwinkel auf dieses Thema Sünde gibt. Und wir sind oft mit einem aufgewachsen und sehen nur den, und vielleicht hilft es uns manchmal ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen. Einer der größten Unterschiede sieht man zwischen den Kirchen des Westens, zu denen wir gehören, und den Kirchen des Ostens, den wir unter dem Titel Orthodoxe kennen. Im Westen hat sich über die Jahrhunderte ein Grundbild zum Thema Sünde durchgesetzt, so als Vergleich, und zwar Sünde wird verglichen mit einem Bruch eines Gesetzes. Wir denken da ganz stark in Rechtsfragen. Sünde ist ein Gesetzesübertritt. Ein Gesetzesübertritt, das kennen wir aus anderen Bereichen, muss bestraft werden. Und dann reden wir über Fragen der Strafe und des Straferlasses, und die Gemeinde wird fast so zu einer Art Gerichtssaal, wo man sich damit mal auseinandersetzt mit all den Übertretungen. Das ist ganz spannend, wenn man nur ein paar Länder weiter nach Osten geht, hat sich ein ganz anderes Bild durchgesetzt als Hauptblickwinkel auf die Sünde. Dort wird Sünde nicht primär als Gesetzesbruch verstanden, sondern als Krankheit, die den Menschen befällt. Dann reden wir nicht mehr über die Frage, welche Strafe ist dafür verdient, sondern wir reden über die Frage, wie kann Heilung geschehen von dieser Krankheit. Und die Gemeinde versteht sich plötzlich viel mehr als Gerichtssaal, als so eine Art großes Krankenhaus, wo man dem Gott begegnen kann, der Heilung bringt. Übrigens auch ganz spannend, wir haben gerade vor einer Woche an Ostern beide Aspekte gefeiert. Am Karfreitag miteinander die Tatsache, dass Jesus Christus die Strafe für uns getragen hat am Kreuz. Am Ostern miteinander die Auferstehung zu neuem Leben und die Tatsache, dass Gott auch uns neues Leben schenken möchte, frei von dieser Krankheit der Sünde. Es gibt also durchaus Möglichkeiten, sich diesem Thema anzunähern. Und vielleicht noch eine Sache, die wir feststellen sollten an dieser, und das wird was ganz Wichtiges sein, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter schaut und anschaut, wie kommt es denn überhaupt zur Sünde, dann stellt man ganz schnell fest, dass hinter jeder Sünde, und ich will jetzt sie wirklich nicht auf diese 7 reduzieren, sondern ich glaube, dass diese 7 einfach so eine Art Überschriften für ganz viele Sünden sind, die sich darunter einordnen lassen. Aber man versteht, dass hinter jeder dieser konkreten sündhaften Handlungen immer ein Antrieb steckt, der Menschen dazu bringt, das zu tun. Ich sag mal, hinter jeder Sünde steckt so eine Art Energie, die die Menschen dazu treibt, in die Sünde hinein. Wenn man mal schaut, dann stellt man schnell fest, dass hinter Neid ganz oft die Suche nach der eigenen Identität steht, die irgendwie nicht klar ist und man sich dann anfängt, mit anderen zu vergleichen und dann landet man ganz schnell im Neid. Hinter Gier steht oft die Angst um die eigene Versorgung, die Frage, ob ich tatsächlich überhaupt genug bekommen kann. Hinter Wut steht oft ein ungestillter Hunger nach Gerechtigkeit. Hinter Trägheit steht oft die unbeantwortete Sehnsucht nach Erneuerung. Und wenn die ewig unbeantwortet bleibt, dann gibt man halt irgendwann auf. Hinter Wollust steht oft der Drang nach echter Intimität. Hinter Völlerei der Wunsch nach einem ungetrübten Genuss. Hinter Stolz das Streben nach Macht. Hinter jeder Sünde steht eine Energie. Und das sollte man festhalten an dieser Stelle, wenn man überlegen will, was machen wir jetzt mit Sünde? Naja, eigentlich ist das ja einfach, oder? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Frau war krank am Sonntagmorgen und konnte in den Gottesdienst kommen und der Mann war dort und jetzt kommt er heim und die Frau, und wie war es im Gottesdienst? Ja, war guter Gottesdienst. Ja, und worüber hat der Pastor gepredigt? Aha. Geht euch das auch so manchmal am Sonntagnachmittag? Worüber ging die Predigt nochmal heute Morgen? Ich hoffe, dass ihr euch meine Predigten perfekt merken könnt. Wenn nicht, kann man die alle im Internet nachhören. Ja, genau. Und es gibt ja auch einen Predigtzettel, wo man mitschreiben kann, damit man nicht so viel ist. Naja, jedenfalls fällt dem Ehemann noch ein. Ja, es ging um Sünde. Ja, das ist ja immer gut. Das deckt man viel ab damit. Aber die Frau ist nicht zufrieden. Die hat es ja verpasst. Die will ja mehr wissen. Und die sagt, ja, was hat er denn darüber gesagt? Wieder eine Pause. Wieder überlegen. Jetzt kommt er drauf. Er war dagegen. Ja. Er war dagegen. Ja, was machen wir denn mit Sünde jetzt? Natürlich sagen wir Nein zur Sünde. Und man stellt ganz schnell fest, für dieses Thema zur Sünde gibt es zwei ganz extreme Wege, damit umzugehen. Die einen, das ist uns bewusst, die gehen mit Sünde damit um, dass sie sie akzeptieren, dass sie sie verharmlosen, dass sie sie runterspielen oder dass sie sagen, weißt, das macht eh jeder. Da kommt man ja gar nicht drum rum. Wir Menschen sind halt Sünder und von dem her, naja, ich bin halt auch einer davon. Ja? Der andere Weg, und das ist uns vielleicht weniger geläufig, ist, dass man Sünde auch mit einem Nein einfach verdrängen kann. Und ich behaupte heute Morgen, es reicht nicht aus, Nein zur Sünde zu sagen. Moment. Ja, du hast gerade richtig zugehört. Ja? Ich wiederhole das sogar nochmal. Es reicht nicht aus, Nein zur Sünde zu sagen. Und ich möchte gern erklären, warum. Und ich habe den Verdacht, dass meine Bildverbindung jetzt gerade mal wieder weg ist. Und ich probiere nebenher, ob wir das hinkriegen, dass die wieder zurückkommt. Also, warum reicht es nicht aus, Nein zur Sünde zu sagen? Das war es gerade mal zwischendurch da. Also, müsst ihr mal festhalten, Sünde ist immer negativ. Ja, also man kann nicht Ja zur Sünde sagen, das kann nicht die Lösung sein der Dinge, ja. Sünde ist immer negativ, aber wir haben gerade festgestellt, dass hinter jeder Sünde ein Antrieb steckt, eine Energie steckt. Und Energie, das ist uns geläufig aus so unserem Alltag, wo wir mit Energie auch konfrontiert sind. Energie ist was Neutrales. Mit Energie kann man was Gutes machen oder mit Energie kann man was Schlechtes machen. Ja? Also die gleiche Energie kann eine Waffenfabrik antreiben und ein Krankenhaus mit Strom versorgen. Ja? Die Energie an sich ist neutral. Tatsache ist auch, wenn man diese Energien hier anschaut, naja, also die Frage ist ja, macht uns Wut nicht auch manchmal mutiger, als wir es sonst wären und reißt Menschen dann endlich von ihrem Hocker, dass sie sich endlich aufraffen, was zu tun? Ist nicht Gier zumindest in einem gewissen Maß auch der Antrieb hinter unserem Wirtschaftswachstum, von dem wir profitieren in unserem Land? Ist nicht Stolz auch was, jetzt gucke ich mal zu meiner Frau, die ja Psychologin ist, das auch positiv sein kann und Menschen helfen kann, zu einem guten Bild von sich selbst zu finden, weil es ehrlich Dinge gibt, auf die man stolz sein kann im Leben? Also Energie kann durchaus auch was Positives sein. Das Tragische ist, dass die Energie, die uns antreibt, dass sie zur Sünde führt, wenn sie nicht bewusst auf Gott ausgerichtet wird. Und jetzt sind wir an einer ganz spannenden Stelle. Wenn sie nicht bewusst auf Gott ausgerichtet wird, und mein Bild ist immer noch weg, sonst würde ich euch jetzt nochmal, ich probiere es mal nochmal, ob es geht, den Vers von vorher oder den Text von vorher vor die Augen halten, den wir miteinander gelesen haben. Das sieht doch schon mal besser aus. Jetzt schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie wieder auf den Bildschirm kriegen, dass wir miteinander nochmal in diesen Bibeltext reinschauen können. Na, wo sind wir da? Seht ihr, geht doch alles. Da hieß es drin, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt verschiedene Kräfte. Und ich glaube, die wenigsten Pfingstler haben sich da schon mal die wirklich Gedanken gemacht, was da genau der Unterschied ist. Okay, Dienste und Ämter, das verstehen wir, aber was sind eigentlich die Kräfte? Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Im Griechischen steht da übrigens Energeia, das Wort, wo wir Energie herbekommen. Man könnte auch übersetzen, es gibt verschiedene Antriebe, aber es ist alles der eine Gott. Und an der Stelle werde ich dann stutzig. Was wäre denn, wenn diese Energie, die mich zur Sünde treibt, gar nicht an sich was Negatives ist, sondern zunächst einmal was Gott in mein Leben hineingelegt hat, durch seinen Heiligen Geist. Was er mir geschenkt hat, um es zu seiner Ehre zu gebrauchen. Und ich habe es vielleicht bis jetzt einfach nur genommen und in eine völlig falsche Richtung damit gelebt. Energie an sich ist ja nichts Negatives, sondern die Frage ist, was mache ich draus mit dieser Energie? Und dann kann es natürlich nur ein Fazit geben, nämlich die Feststellung, also ich für meinen Teil, ich will meine Energie für Gott einsetzen. Und jetzt stell dir mal vor, zurück in unsere Gruppe. Jetzt stell dir mal vor, dass der, der auf der Suche war nach seiner Identität, dass er einen Platz findet, wo er sich einbringen kann mit seinen Gaben in einem System, wo jeder einen Platz hat und wo gebraucht wird, statt neidisch auf andere zu schauen und auf deren Gaben und sich ständig zu vergleichen. Stell dir vor, der versorgungsängstliche lernt, dass man Dinge durch Teilen multiplizieren kann und fängt an, das, was er hat und was Gott ihm geschenkt hat, an bedürftige Menschen zu geben und damit über Evangelium nicht bloß zu reden, sondern es ganz konkret zu leben. Stell dir vor, der Gerechtigkeitshungrige ist jetzt kein Wutbürger, der auf der Straße lautstark seinen Unmut zum Ausdruck bringt, sondern ein Eiferer für Gottes Sache, der radikal liebevolle Beziehungen lebt. Stell dir vor, der Erneuerungsbedürftige findet Ruhe durch das sanfte Joch von Jesus und entwickelt eine leidenschaftliche Spiritualität, statt sich unerfüllt auf der Hängematte der Trägheit zu lümmeln. Stell dir vor, der Intimitätsfähige, der lenkt seine Sinnlichkeit auf Jesus und findet zu einer inspirierenden Anbetung, statt sich wollüstig aus irgendwelchen anderen Quellen zu bedienen. Stell dir vor, der Genießer fängt an zu fragen, was baut auf, was baut uns miteinander auf, statt sich einfach unkontrolliert vollzustopfen. Stell dir vor, der Machtmensch fängt an, bevollmächtigende Leiterschaft zu leben, in der sich Größe dadurch ausdrückt, dass man anderen dient, statt sich einfach stolz über andere zu erheben. Und plötzlich sind wir zurück bei dem Bild vom Anfang. Mit anderen Worten, stell dir vor, wir könnten vollmächtiger dienen, wir könnten Gott voller erleben, wir könnten mehr Gaben entfalten, wir könnten überzeugender evangelisieren, wir könnten radikaler lieben, wir könnten leidenschaftlicher glauben und inspirierender leben. Und da frage ich doch einfach, wärst du damit dabei? Wäre das was, wo wir sagen könnten, das wäre ein Ziel für uns? Oder einfach noch kürzer zusammengefasst, wie wäre es, wenn wir unsere Energie für Gott einsetzen? Und darum soll es gehen. In den nächsten Wochen wollen wir da miteinander noch ganz viel reden. Wir werden miteinander drauf schauen, auf die verschiedenen Dinge, die uns antreiben. Und ich glaube, dass wir uns alle an ganz unterschiedlichen Punkten wiederfinden, wer von welchem Antrieb lebt. Wir wollen gemeinsam schauen und fragen, wie können wir das, was uns treibt, zu Gottes Ehre einsetzen, statt uns dadurch in die Sünde treiben zu lassen. Heute möchte ich einfach mit euch gemeinsam zu Gott kommen und sagen, Herr, wir kommen zu dir und wir möchten dir ganz neu die Antriebe unseres Lebens zur Verfügung stellen. Wir möchten sagen, richte du uns neu auf deine Ziele. Und das tun wir miteinander und sagen, Herr, komm du durch deinen Heiligen Geist. Wir brauchen eine neue Ausrichtung von dir. So viel Energie in unserem Leben geht drauf für unsere eigenen Dinge, für das, was uns so groß und wichtig erscheint. Und am Ende stehen wir da und stellen fest, dass es uns auseinandergebracht hat, statt zusammen, dass es uns weggebracht hat von dir. Herr, wir wollen diese Energie, die uns antreibt, nutzen, um dir näher zu kommen, um zu deiner Ehre zu leben, um Gemeinschaft zu leben, wie du sie dir vorstellst. Und damit es nicht nur bei großen Worten bleibt, sondern ganz praktisch wird, brauchen wir dazu deine Hilfe. Wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns ausrichtet. Und so kommen wir heute Morgen, Jesus, und legen unser Leben neu in deine Hand und sagen, nimm du uns, nimm unseren Antrieb und gebrauche ihn zu deiner Ehre. Nimm du uns und veränder du unser Denken, veränder du unsere Maßstäbe und hilf uns, Gemeinschaft zu leben, wie sie nur aus dir kommen kann. Komm, Heiliger Geist, wirk an uns. Amen.